Die Sänger haben gesungen, O welch ein Tag. Ja, welch ein Tag wird es sein, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen können. Wenn all das Leid hinter uns liegt und wir endlich den schauen können, an den wir geglaubt haben. Das ist ein ganz wunderbarer Anblick, der uns mit Sicherheit auch hier im Leben den nötigen Mut, die nötige Freude, aber auch die nötige Kraft doch gibt, Tag für Tag diesen Weg an seiner Seite auch zu gehen. Und so möchte ich mich ganz besonders auch bei den Betern bedanken. Mir ist das wieder so groß geworden. Gottes Wort sagt, Gott schaut auf die Treuen in seinem Lande. Und so möge Gott auch diesen Dienst euch auch ganz reichlich vergelten. Für diese Morgenstunde möchte ich uns ein Wort Gottes vorlesen aus Matthäus 5, Vers 8. Matthäus 5. Vers 8, ein Vers aus der Bergpredigt. Und hier sagt der Herr Jesus, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und dieser Gedanke des reinen Herzens, der hat mich ja eine gewisse Zeit sehr beschäftigt. Und ich möchte auch diese Gedanken, die Gott mir groß hat werden lassen, heute Morgen auch weitergeben. Um den Gesamtgedanken, will ich mal so sagen, der sich durch die ganze Bibel auch so hindurchschlängelt, vielleicht etwas besser zu erfassen, möchte ich zuerst auf das Alte Testament auch eingehen, denn das Alte Testament ist ja ein Schattenbild auf das Neue Testament. Und so können wir viele Wahrheiten, die Gott auch damals schon in das Alte Testament hineingelegt hat, auch nehmen, die uns auch jetzt, die wir unter dem Neuen Bund, unter dem Neuen Testament auch leben, dass sie uns auch zu einem großen Segen werden. Wenn wir die Gesetze betrachten, die Gott Mose gegeben hat, und besonders jetzt in Bezug auf, was Gott dazu sagt, was rein und was auch unrein ist, so müssen wir feststellen, dass er gelehrt hat, dass die Menschen unrein wurden, zum Beispiel durch das Essen bestimmter Tiere. Diese Tiere durften zum Beispiel auch nicht als Opfer Gott dargebracht werden. Unrein wurde man auch zum Beispiel durch den Aussatz, durch diese Krankheit, auch durch andere Krankheiten. Man wurde auch unrein, wenn man etwas Totes berührt hat, ob es ein Tier war oder ob es auch ein Leichnam eines Menschen war. Und so hat Gott auch Anweisung gegeben, wenn jemand unrein geworden ist, so musste derjenige sich auch eben reinigen. Manches konnte sozusagen durch gewisse Waschungen gereinigt werden. Andere Dinge mussten insofern bereinigt werden, dass derjenige auch ein Sündopfer Gott auch dargebracht hat. Und besonders streng ist Gott verfahren eigentlich mit denjenigen, die sich in Unreinheit befanden, sich aber, ja, wenn ich so sagen darf, sich die Freiheit herausgenommen haben, vor Gott, den heiligen und gerechten Gott, zu treten. Lasst uns hier bitte 3. Mose betrachten, den 7. Kapitel, die Verse 20 und 21. 3. Mose 7, Vers 20 und 21. Wer aber essen wird von dem Fleisch des Dankopfers, das dem Herrn gehört, und hat eine Unreinheit an sich, der wird ausgerottet werden aus seinem Volk. Und wenn jemand mit etwas Unreinem in Berührung gekommen ist, es ist ein unreiner Mensch, ein unreines Vieh und was sonst ein Gräuel ist, und dann vom Fleisch des Dankopfers isst, das dem Herrn gehört, der wird ausgerottet werden aus seinem Volk. Hier sehen wir, dass Menschen sich in Unreinheit befanden und obwohl Gott ja ganz bestimmte Anweisungen gegeben hat, wie man sich sozusagen von dieser Unreinheit auch reinigen sollte, so haben Menschen das Ganze ignoriert, nicht beachtet und sind aber in ihrer Unreinheit vor den heiligen Gott getreten. Und hier greift Gott sehr scharf durch, dass er sagt, wenn so eine Seele mit einem Dankopfer kommt, dann soll diese Seele ausgerottet werden. Wenn wir all die Schriftstellen jetzt einzeln auch nehmen, uns hineindenken in den Sinn dieser Schriftstellen, so kommen wir an dem Gedanken eigentlich nicht vorbei, dass Gott uns eigentlich schon im Alten Testament es klar und deutlich machen wollte, dass wir als sein Geschöpf es mit einem reinen, mit einem heiligen Gott zu tun haben. Er hat nämlich in 3. Mose 19, Vers 20 schon die Menschen damals aufgefordert, rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das war die Forderung Gottes an die Menschen damaliger Zeit. Er wollte sozusagen das ganz klar auch vermitteln den Menschen. Ihr habt es nicht mit einem Menschen irgendwie zu tun oder nur mit einem Götzen, den ihr einfach anbetet, sondern dieser Gott erkennt durch und durch die Herzen der Menschen, erkennt die Absichten der Menschen und du kannst in deiner Unreinheit, in deiner Sünde Gott nicht begegnen. Du kannst dich ihm nicht nahen. Jesaja bringt es im 6. Kapitel in dem 5. Vers so zu Ausdruck. Da sagte ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth mit meinen Augen geschaut. Menschen, die Gott tiefer in sein Wort hineinführen konnte, die haben es ganz klar und deutlich gesehen. Ich kann so vor Gott nicht bestehen, vor diesem heiligen Gott. Und da hat auch Jesaja so ein ganz großes Sehnen gehabt und er hat dann auch ja prophezeit und hat diesen neuen Bund auch in seinem Blick gehabt. In Jesaja 35, Vers 8 lesen wir zum Beispiel diese sehr bekannte Schriftstelle. Und es wird dort eine Straße sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner soll darauf gehen, er wird für sie sein, dass man darauf geht, sodass auch die Toren nicht irren. Wir führen diese Schriftstelle öfters auch an, dass der Heilsweg, er ist nicht kompliziert, er ist sehr einfach. Und das, was Gott gesprochen hat, das verstehen die Toren, das heißt, die keine große Bildung haben, es verstehen unmündige Kinder bereits und wie viel mehr auch wir Erwachsene. Aber hier kommt noch der Gedanke, auch so deutlich auch hervor, kein Unreiner soll darauf gehen. Das heißt, alle, die auf diesem Weg gehen, es sind Menschen, die ein reines Herz auch haben. Und wir wissen als Bibelleser, wir wissen als diejenigen, die Gott schon länger auch dienen, es gab nur einen Weg, wie ein Mensch sozusagen rein werden konnte, von den Sünden gereinigt werden konnte, und zwar durch das stellvertretende Leiden unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und als dann Jesus auf diese Erde kam, so hat er es für nötig erachtet, all die zeremoniellen Gesetze, die sozusagen ja noch bis dahin galten, sozusagen etwas zu korrigieren. Und wir wissen ganz genau auch diese Stellen, wo der Herr Jesus ganz genau Bezug nimmt und es sozusagen auf den Punkt bringt, was sozusagen den Menschen eigentlich verunreinigt. Wir kennen auch hier diese Schriftstelle aus Matthäus 15. Ich möchte uns ein paar Verse hier vorlesen. Zum Beispiel Vers 11 sagt Herr Jesus, nicht das, was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Die Pharisäer waren ja der Meinung so, als die Jünger sich mit ungewaschenen Händen sich an den Tisch gesetzt haben, dass sie sozusagen das Gesetz übertreten haben und somit jetzt schuldig geworden sind. Und Herr Jesus möchte hier auf diesen Kern eigentlich hinweisen, auf die Sinnlosigkeit, ja, wenn wir von einer geistlichen Schuld, wenn wir von einer Sünde sprechen, dann sind die äußeren Gesetze hier nicht mehr passend, sondern Gott hat im Alten Testament es sehr wohl für richtig und gut angesehen, aber immer im Hinblick, dass es ein Schattenbild ist, dass wir etwas daraus lernen. Und er erklärt es dann auch später im 17. Vers, merkt ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, in den Bauch geht und in die Grube ausgeworfen wird? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen essen, verunreinigt den Menschen nicht. So hat der Jesus diesen Punkt, was die äußere sozusagen, ja, Waschungen auch anbelangt in dem Alten Testament, das hat er sozusagen jetzt korrigiert und hat es ja sozusagen auf den Punkt gebracht. Und ich möchte heute Morgen besonders zu denjenigen reden, die bekennen, ein Kind Gottes zu sein. Und ich möchte uns mehr auch mit dieser Frage auch konfrontieren. Ich meine, für uns ist das ganz klar, wir können oder wir müssen gereinigt werden, wenn wir überhaupt in das rechte Verhältnis zu Gott auch kommen. Aber die Frage, die sich mir gestellt hat, ist es in dem weiteren Verlauf unseres Lebens wichtig, dass wir diese Reinheit vor Gott bewahren, oder spielt es keine so große Rolle, wie unser Leben dann ausschaut? Und ich möchte an dieser Stelle einige Verse uns einfach vorlesen, möchte heute Morgen mehr Gottes Wort zu uns sprechen lassen, als irgendwie als eigene Gedanken groß noch hinzuzufügen. Und ich möchte einige Schriftstellen vorlesen, die uns das Kennzeichen eines reinen Menschen auch widerspiegeln. Da ist zum einen Jakobus 1, Vers 27. Jakobus 1, Vers 27 sagt so, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist er, die Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten. Ein sehr allgemeines Wort, aber hier ist und sozusagen dieser reiner und der unbefleckte Gottesdienst definiert. Und wir sehen hier, dass in diesem Zusammenhang unsere Seite angesprochen wird. Ja? Es ist nicht sozusagen jetzt das Werk Gottes an unseren Herzen hier angesprochen, sondern hier werden wir angesprochen, die wir bereits Jesus dienen. Und hier wird uns so gesagt, dieser rein und unbefleckte Gottesdienst, die Waisen und die Witwen auch besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten. Und wir wollen dieses Augenmerk auf dieses Wörtchen unbefleckt auch lenken. Es wird uns noch jetzt einige Male auch begegnen. Gottes Wort sagt zum Beispiel von der Reinheit der Seele. 1. Petrus 1, Vers 22. Weil ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt einander herzlich lieb aus reinem Herzen. Die Seele im Gehorsam gegen die Wahrheit wurde gereinigt, eine reine Seele. Weiter ein reines Herz, die Schriftstelle haben wir bereits auch, ja, bereits zu Anfang gehört, Matthäus 5, Vers 8. Glückselig sind die, die reinen Herzens sind. Die werden Gott schauen. Eine reine Gesinnung oder auch die Absicht wird angesprochen in 2. Petrus 3, Vers 1. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, Geliebte, in den ich euch erinnere und eure reine Gesinnung wecke. Also hier möchte der Apostel Petrus erinnern an diese reine Gesinnung, an die ehrlichen Absichten sozusagen, auch der Kinder Gottes. Gottes Wort spricht von einem reinen Gewissen, 2. Timotheus 1, Vers 3. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich beständig in meinen Gebeten Nacht und Tag an dich denke. Auch hier sehr wissen, auch hier sehr wichtig, dieses reine Gewissen. Es ist in Gottes Augen nicht einerlei, ob unser Gewissen beschmutzt ist, ob unser Gewissen befleckt ist, sondern er legt auf ein reines Gewissen Wert. Reine Lippen werden angesprochen in Zephania 3, Vers 9. Dann will ich den Völkern reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Auch hier wieder, zwar ein Wort des Alten Testamentes, das aber eine Prophezeiung ja ist auf den neuen Bund, auf Menschen, die unter der Gnade sozusagen auch leben. Dann will ich den Völkern reine Lippen geben. Und dann noch Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, gerecht, rein, lieblich, wohllautend ist, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Und hier kommt wieder das Wort rein und dann der Schluss, darüber denkt nach. Das ist die Reinheit der Gedanken eines Kindes Gottes. Und wenn wir jetzt so diese Schriftstellen betrachtet haben, so wenn wir jetzt auf das eine, auf das andere eingehen, so lasst uns uns immer wieder vom Geist Gottes auch daran auch erinnern. Und ich möchte uns heute einige Bilder zeigen, die im Wort Gottes uns hinterlassen sind, die mit der Reinheit im Zusammenhang stehen. Zum einen können wir vergleichen die Reinheit mit der Farbe Weiß. Wir kennen alle, wenn zum Beispiel wir ein weißes Auto haben, wie schnell man sozusagen an einem weißen Auto ja eben halt den Schmutz sieht. Ja? All die Flecken, den Staub, die sieht man eigentlich sehr, sehr gut. Es ist zwar heutzutage wieder modern geworden, auch ein weißes Auto zu fahren. So, ich meine, die Mode ändert sich. Aber vor Jahren, da weiß ich noch ganz genau, da hat man so viel Wert gelegt. Es sollte ja so ein, ja, vielleicht eine graue Farbe sein. Ja? So eine Farbe, wo man nicht so den Schmutz sieht, wo es nicht so schnell halt offensichtlich wird. Ja, so eine praktische Farbe einfach, ja. So, wir legen auf bestimmte Sachen Wert, weil wir genau wissen, auf diesem Hintergrund, da sieht man eben die Flecken, eben nicht so schnell. Wenn wir aber auf das Geistliche übergehen, so sagt uns Gottes Wort zum Beispiel in Bezug auch auf die Sünden. Jesaja 1, Vers 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn unsere Sünden tiefrot sind, dann hat Gott es verheißen, mit seinem Blut abzuwaschen, dass unsere Seele rein wird, weiß wie Schnee. Dieser Vergleich mit dieser weißen Farbe, ja? Die Reinheit des Herzens, die Reinheit der Seele, verglichen mit dieser weißen auch Farbe. Das zweite Bild, was uns gegeben ist, es ist das Bild einer reinen Braut in einem weißen Kleid. Dazu möchte ich uns aus Epheser 5 einige Verse vorlesen. Epheser 5 von Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, um sie sich selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecke noch Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Dieses Bild, es ist uns auch sehr vertraut. Wir haben ja vor kurzem erst eine Hochzeit gehabt und für uns ist es, ich weiß nicht, ob es für den einen den anderen Tradition ist oder ob wir auch hier dieses geistliche Bild auch vermehrt vor unseren Augen stehen haben. Wenn eine Braut hier sozusagen zum Traualtar in diesem weißen Kleid kommt, was bedeutet dieses Kleid? Oder wenn wir sagen würden, naja, es ist ja völlig egal, so, sie kann auch hier in einem schwarzen Kleid kommen. Ich meine, man kann sich auch schick mit einem schwarzen Kleid ja kleiden, ja? Aber so ist es doch ja irgendwie angemessen, bei einer Hochzeit ein weißes Kleid anzuziehen. Und das hat ja eine bestimmte Bedeutung. Und ich nehme mal an, dass wir es nicht nur aus Tradition in dem Sinne machen, sondern dass wir den tiefen Sinn sehen. Ja? Eine Braut, die dem Bräutigam sozusagen zugeführt wird, die rein ist, die sich unbefleckt erhalten hat. Und sie wird jetzt sozusagen dem Bräutigam in die Ehe rein übergeben. Und sie bezeugt damit, dass ihr Lebenswandel, dass ihr Leben bis hierher rein vor Gott war. Und sie geht rein in diese Ehe. Seht, ich habe ja vor einigen Tagen auf der Arbeit ein Gespräch führen dürfen, wo Menschen keinen so großen Wert überhaupt legen. So muss man überhaupt kirchlich heiraten? Da war so der Gedanke, es ist doch eigentlich völlig egal. Hauptsache, man ist glücklich. Ja, so. Man ist glücklich und es passt doch. Wer gibt mir die Garantie, wenn ich kirchlich heirate, dass ich dann glücklicher werde? Seht, wenn ein sündiger Mensch heiratet, dann wird uns die kirchliche Trauung keine Garantie geben, dass die Ehe glücklich sein wird. Aber wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen, welche Bilder uns gegeben wurden und die sozusagen auch mit diesem Trauakt einfach auch verbunden sind, dass es nicht nur darum geht, dass es einfach, naja, vielleicht hier um eine gewisse Tradition geht, sondern es ist doch ein viel, viel tieferer Sinn auch hier doch inbegriffen. Und ich möchte jetzt nicht so tief das Thema jetzt angehen, aber seht, dieses weiße Kleid, was durch die Braut sozusagen versinnbildlicht wird. In Offenbarung 19, Vers 7 heißt es, wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich mit reinem und glänzendem Leinen zu kleiden. Denn das kostbare Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Seht, wir haben gesehen, dieses weiße Kleid der Gerechtigkeit, es symbolisiert ja ein Kind Gottes, ja, das in diesem reinen Verhältnis zu Gott auch steht. Und jedes einzelne Kind Gottes sozusagen bildet ja diese universelle Gemeinde Gottes. Wir können das auch hier übertragen, wenn wir auch hier sozusagen zusammenkommen, so bilden auch die Kinder Gottes auch hier sozusagen diese Gemeinde sozusagen des lebendigen Gottes. Und seht, diejenigen, die ausgeharrt haben bis ans Ende, wie Gott sie wertschätzt, wie fröhlich, wie freudig sie sind jetzt, dass sie endlich nun all das überstanden haben, dass sie all den Kampf hinter sich haben und nun dem begegnen dürfen, an den sie geglaubt haben. Seht, an denen ist nichts Verdammliches. Da ist kein Flecken, kein Runzel, so wie der Epheserbrief es sagt, ja, sondern sie haben ihre Kleider rein erhalten. Und auch hier wiederum möchte ich auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Hier wird nicht das Werk sozusagen Gottes an unseren Herzen, ja, angesprochen, sondern hier werden wir angesprochen, die das Kleid rein erhalten haben. Das heißt, wir müssen von unserer Seite offensichtlich auch etwas dazu beitragen. Der dritte Gedanke ist, wenn wir von Reinheit sprechen oder im Wort Gottes lesen, so ist hier der Gedanke der Heiligung, der Heiligkeit oder auch der Absonderung gemeint. Wenn wir von etwas Reinem sprechen, dann meinen wir nicht, dass etwas vermischt ist, ja? Sondern wenn wir rein sagen, dann ist es eben rein. Und so ist es. Wir können ins Alte Testament rein, wie Gott Wert gelegt hat, dass zum Beispiel keine Mischehen, ja, unter dem Volk Israel sein sollen. Warum eigentlich? So, es soll nicht das Heilige und das Unheilige, das Reine und das Unreine eben halt vermengt werden. Und so können wir eigentlich auch ins Neue Testament auch übertragen, wenn man ein reines Herz hat, dann ist man eben abgesondert auch von der Welt. Man ist sozusagen nicht vermischt mit unheiligen Dingen. Man ist nicht in etwas hineingezogen, was einen in irgendeiner Weise befleckt hat in unserem Lebenswandel. Der vierte Gedanke ist, rein zu sein, das bedeutet auch, geradlinig zu sein. Seht, an diesem Punkt rein können wir auch vergleichen mit einem Licht, mit einem Lichtstrahl. Genauso wie die Finsternis von dem Licht, ja, weicht, genauso können wir auch sagen, Licht breitet sich immer geradlinig aus. Und da möchte ich besonders auf das praktische Leben auch zu sprechen kommen. Wenn Menschen da sind, die haben keinen eigenen Standpunkt in dem Sinne, ja? Man spricht und man kann es so auslegen, man kann es so auslegen, so, man dreht und wendet es alles, ja? Aber es ist nichts Verbindliches da. Da ist die ganz große Gefahr, dass man sich hier in etwas hineinbegeben hat, was eben das Herz verunreinigt hat, und das kommt jetzt durch das Leben eben halt zum Ausdruck, diese Unreinheit, ja. Man kann sich winden, man kann sich wenden, man spricht manchmal zweideutig manche Sachen aus, ja, man kann das so verstehen, man kann das auch so verstehen, und so dieses Verhalten, dieser Lebenswandel, er ist nicht dazu da, ein reines Herz, einen reinen Lebenswandel eigentlich zu symbolisieren oder auch diesen Lebenswandel den Menschen auch als so einen Wandel darzustellen, dass Menschen es sehen, so ein Wandel, der passt eigentlich zu diesem reinen und zu diesem heiligen Gott auch zusammen. Und wenn eben der andere eben, ja, so krumme Wege geht, nicht eindeutig, zweideutig, ja, so, da merken Menschen, das hat mit diesem reinen und mit diesem heiligen Gott nichts mehr zu tun. Wir kennen vielleicht das Sprichwort, dass manche Leute so schwarz-weiß malen. Ja? Und damit meinen wir, dass manche Menschen in ihrer Redensart einfach auch übertreiben, ja? Öfters. So, sie sehen nur schwarz-weiß und naja, das Leben ist manchmal einfach viel, viel komplizierter, wie wir sagen. Ja? Aber Menschen übertreiben, entweder auf die eine Seite oder auf die andere Seite. Seht, der Gedanke der Reinheit, der schließt noch den Gedanken ein, dass wir all die Dinge, die um uns vorgehen, dass wir sie sehr objektiv beurteilen sollen. Das heißt, wir sollen nicht einseitig sein, sondern wir sollen objektiv, ja? Das heißt, eine Sache sozusagen von allen Seiten erstmal betrachten und dann ein Urteil fällen. Und das Urteil, Geschwister, das muss wiederum eindeutig sein, weil das Wort Gottes, es spricht hier so klar und deutlich. Matthäus 5, Vers 37, es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Und das ist nämlich dieser reine Lebenswandel. Man ist mit den Menschen ziemlich klar, woran man ist, ja? Weil sie eben rein sind, die haben nichts zu verbergen, die haben nichts einfach auch zu vertuschen. Wir haben eingangs das Lied gesungen, das uns so bekannt ist, in früher Morgenstund. Und es sind vier Verse und zum Schluss heißt es immer, bist ohne Fleck und Tadel. Und das Lied, das ist mir so auch groß geworden, wo sich der Liederschreiber sich im Lichte des Wortes Gottes morgens, mittags, abends prüft. Wie steht er eigentlich vor Gott? Und er betet sozusagen so lange, bis er dieses Zeugnis des Geistes überkommt, du bist ohne Fleck und ohne Tadel. Und er sagt dann in dem vierten Vers, so, der Ankläger, er schweigt. Das ist Satan, das ist der Teufel. Und das müssen wir, Geschwister, so tief verinnerlichen. Wenn eine Seele sozusagen aus der Finsternis zum Licht hindurchgedrungen ist, so ist es die Absicht Satans, diese Seele zu beschmutzen. Er möchte diese Seele, dieses reine Kleid der Gerechtigkeit, was Gott diesem Menschen gegeben hat, er sucht, alle Wege und Mittel sind ihm recht, um diese Seele sozusagen, ja, eine Falte, ein Flecken, etwas sozusagen auf dieses Kleid zu werfen, dass sich die Seele in etwas sich verstrickt und dass sie vielleicht dann auch in die Sünde fällt. So, es war diesem Liederdichter so wichtig, bin ohne Fleck und ohne Tadel. Und ich möchte jetzt eigentlich auf den Kern sozusagen eingehen. Es sind drei Beispiele und sie mit euch teilen. Seht, wir leben ja in dieser Welt und wir werden tagtäglich herausgefordert bei all unseren Pflichten und Aufgaben. In dem Vater unser lehrt uns der Herr Jesus, dass wir beten sollen, dass wir vor dem Bösen bewahrt sogar, ja, sein dürfen. Wir dürfen sogar bitten, Geschwister. Aber das bedeutet ja im gleichen Atemzug, dass Satan, ja, etwas auf seine Kinder, auf die Kinder Gottes, meine ich, bringen möchte, um sie eben halt zum Bösen auch zu verführen. Und so können wir sagen, es sind so vielerlei Dinge, die uns tagtäglich begegnen, die unser Kleid der Gerechtigkeit beflecken können. Und ich kann aufgrund der Zeit nicht auf alles eingehen. Aber mir sind drei Punkte so groß geworden, die ich mit euch auch teilen möchte. Zum einen möchte ich auf einige Beispiele aus eigener Erfahrung eingehen. Und zwar, als wir gebaut haben, dann bin ich mit einem sehr verbreiteten Phänomen sozusagen konfrontiert worden. Und hier geht es ganz praktisch um das Thema, müssen wir als Kinder Gottes sozusagen unsere Steuern bezahlen? Inwiefern ist es überhaupt wichtig, was lehrt überhaupt Gottes Wort über diesen Punkt? Inwieweit können wir sozusagen hier einfach frei verfügen oder ist das Wort in gewisser Weise auch hier verbindlich für uns? Lasst uns Matthäus 22 aufschlagen, Vers 17. Hier kommen eigentlich die Pharisäer und versuchen eigentlich den Herrn Jesus und stellen jetzt die Frage. Darum sag uns, was denkst du? Ist es erlaubt, dass man dem Kaiser Steuern gibt oder nicht? Und ich meine, wir müssen die ganze Lage dort beurteilen oder sehen, das Volk Israel, es war ja sozusagen von den Römern besetzt und das Volk Israel hat sich ja als ein freies Volk sozusagen gefühlt. Ja, wir sind das Volk Gottes. Und warum müssen wir sozusagen unsere Steuern und Abgaben jemandem geben, einem Heide sozusagen, was soll das Ganze? Und der Herr Jesus, der hat diese Schliche sehr schnell durchschaut und sagt dann im 21. Vers, oder er hat sie gefragt, welches Bild ist auf der Münze? Ja, und sie sagten dann zu ihm, des Kaisers. Da sagte er zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Römer 13, Vers 1 und 2. Gehorsam gegen die Obrigkeit, so ist die Überschrift hier. Jeder sei der Obrigkeit untertan, die Gewalt über ihn hat, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes, die aber widerstreben, werden für sich ein Urteil empfangen. Und dann vom 5. Vers. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht nur wegen der Strafe, sondern auch wegen des Gewissens. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, auf eben diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Ich denke, ich muss diese Schriftstellen nicht vertiefen. Sie sprechen einfach für sich. Was ich aber praktisch festgestellt habe, und es ist mir auch schon, muss ich sagen, eine geraume Zeit vorher aufgefallen, bevor wir mit dem Bauen angefangen haben, da war so besonders ein Gespräch, wo jemand bekennt, auch ein Christ zu sein, der aber damit wohl nicht so ganz es genau irgendwie genommen hat. So, man war der Meinung, so, unser Staat, der kassiert uns sowieso ab. Und es geht hier zum Teil auch mit Ungerechtigkeit ab. So, die Reichen, die lässt man immer laufen, die armen Leute, die werden immer sozusagen zur Kasse gebeten. Und so hat man eine gewisse eigene Gerechtigkeit da aufgestellt und hat gesagt, so nach dem Motto, wo ich die Möglichkeit habe, da fühle ich mich so frei nach dem Motto. Ich muss das nicht unbedingt dann auch bezahlen. Eine sehr, sehr merkwürdige Einstellung. Als ich dann sozusagen, als es zum Hausbauen bei uns ging, so haben wir uns mit meiner Frau fest vorgenommen, wir wollen sozusagen das alles ordentlich machen und dass eben halt auch die Leistungen durch Rechnungen auch uns ausgewiesen werden, dass die Firmen, wie auch immer, dass sie einfach ihre Steuern abführen. Ich meine, auch da gibt es noch Mittel und Tricks genug, dass auch die Firmen, obwohl sie, ich sag mal, eine ordentliche Rechnung ausstellen, immer noch sich irgendwie um das Ganze drücken. Aber ich meine, man hat zumindest, ich sag mal so, das eigene getan. Ja? Seht, und was interessant war, das Phänomen, Geschwister, das ist so verbreitet, und da spreche ich nicht von Einzelfällen. Ich habe mit vielen Handwerkern zu tun gehabt. Es sind nicht nur kleine Firmen, es sind auch größere Firmen. So, man bekommt ein Angebot und ich meine, jeder, der gebaut hat, der weiß, was so ein Haus einfach kostet. Der sich bloß so rechnerisch mal überlegt, wenn wir 19% Mehrwertsteuer so zum Beispiel sparen würden, dann sprechen wir nicht von 1,20 Euro hier, sondern wir sprechen von vielen Tausenden von Euro. Und so operiert man hier auch ganz, ganz offen. Man hat gesagt, naja, so, das ist das Angebot, was du jetzt bekommst. Weißt du, aber wir können dir noch etwas anderes anbieten. Und ich habe gesagt, ja, was habt ihr denn? Ich dachte, vielleicht einen besonderen Rabatt oder sonst wie. Naja, es gibt ja noch einen anderen Weg. Weißt du, wenn wir es auf eine andere Art und Weise machen, dann würden wir dir sogar beim Lohn, beim Stundenlohn einfach sozusagen nachgeben. So, das heißt, du sparst nicht nur deine 19% Mehrwertsteuer, sondern du sparst sozusagen noch eben halt auch an der Arbeit. Ja? Und das hat mich sehr verwundert, wo ich sage, da sprechen wir nicht mehr nur um die 19%, die ich sozusagen einsparen kann, sondern ich kann ja noch viel, viel mehr einsparen. Ich habe dann gebeten, dass die Firma, ich sage mal, eine ordentliche Rechnung ausstellen. Und er sagt, gut, so, wenn du willst, dann machen wir das, aber es ist sozusagen dann dein Problem sozusagen. So, wer zahlt schon heutzutage einfach so einfach mehr Geld? Ich möchte auf den Punkt hinweisen, dass Satan in diesem Punkt sehr, sehr raffiniert ist. Und es, obwohl wir uns etwas vornehmen, möchte er sozusagen durch eine Hintertür das Ganze doch vereiteln. So war es bei uns auch sehr interessant gewesen. Wir haben uns mit einem Handwerker besprochen und ich sage mir jetzt einfach einen Betrag, zum Beispiel 5.000 Euro soll jetzt die Leistung kosten. Und das hat noch ein bisschen Zeit gedauert, als bis er anfangen konnte und er musste schon Material einkaufen. Dann hat er mich gebeten, sagte, Mensch, gib doch einfach mal schon 1.000 Euro, so, die brauchen einfach Geld, um das Material zu kaufen. So, da wird jemand kommen, wird etwas auf die Baustelle vorbeibringen, dann soll ich einfach die 1.000 Euro dieser Person geben. So, ich habe gesagt, kein Problem, können wir so machen. Als dann die Leistung abgeschlossen war, bekomme ich jetzt die Rechnung nur über 4.000 Euro. Dann, naja, habe ich angerufen und sage, naja, wir haben uns doch eigentlich für die ganze Leistung für 5.000 besprochen. Sagte, ja, wo ist das Problem? Du hast schon 5.000 bezahlt. Sage ich, ich habe 5.000 bezahlt, aber ich habe nur über 4.000 eine Rechnung bekommen. Nein, weißt du, das geht jetzt überhaupt nicht. Das geht nicht. In der Buchhaltung ist alles durchgelaufen. Das geht einfach nicht. Ja, so, wo ist dein Problem? Du hast so 5.000 Euro bezahlt. So, um alles andere, da kümmern wir uns. Seht, Satan kommt mit solchen Schlichen eigentlich. Ja? So, ich meine, ich habe an diesem Punkt gesagt, ich habe nochmal aufmerksam gemacht, das war einfach unmöglich gewesen. Ne? So, ich bin vor Gott in reinem Gewissen sozusagen, aber man sieht einfach, dass Satan sehr, sehr schlau ist, auch auf diesem Gebiet. Ein anderes Beispiel ist, dass vielleicht etwas zum Schmunzeln ist, das aber vielleicht so das Ganze doch auf den Punkt bringt. Da war ein Handwerker bei uns im Haus, mit dem ich nicht direkt einen Vertrag sozusagen hatte, sondern der als Subunternehmer gehandelt hat und sein Geld sozusagen von dem anderen Handwerker bekommen hat. Und er hat einige Arbeiten ausgeführt und im Verlauf dieser Arbeiten hat sich herausgestellt oder habe ich noch einen Wunsch gehabt, der soll noch das und jenes noch machen. Und habe nach dem Preis gefragt, er sagt, ja, so viel und so viel. Sage ich, okay, der Preis passt eigentlich, ist ganz okay. Er hat die Arbeit ordentlich ausgeführt und als die Arbeit soweit abgeschlossen war, ich habe mich bei ihm bedankt und sage zu ihm, du kannst jetzt gerne eine Rechnung ausstellen, so dass wir jetzt das einfach auch schnell bezahlen können, dass du dein Geld bekommst. Und er sagt dann zu mir so, wir laufen dann irgendwie nebenher so nebeneinander, sagt, ach was, das lassen wir so. Und ich war dann in dem Moment so überrascht und denke, er hat viele Arbeiten bei mir am Haus ausgeführt. Ich meine, das war jetzt eine verhältnismäßig kleine Arbeit gewesen. Möchte er wirklich die Arbeit mir erlassen? Ne, so. Und war dann irgendwie so verstutzt und sagt dann, es tut mir sehr leid, Sie haben ja so viel Zeit aufgewendet, aber ich nehme das dann gerne an. Und er sagt, Mensch, ich meine doch, dass wir das ohne Rechnung machen. Seht, diese Punkte sind, wo Menschen für so völlig selbstverständlich eigentlich mit diesen Dingen umgehen. Und es war mir in diesem Punkt sehr, sehr peinlich dann gewesen. So, ich habe gemeint, dass ich etwas jetzt kostenlos von ihm bekomme. Dabei hat er gemeint, dass er nur ohne Rechnung das Ganze machen möchte. Und dann sagt er, ja, wenn du Rechnung haben möchtest, dann wird es viel, viel teurer kosten. Das ist doch ganz klar. Ne? Das sind die Punkte, wo wir im praktischen Leben einfach konfrontiert werden. Und die Frage ist, ist es nur eine Kleinigkeit, ist es nur eine, ich sag mal, Banalität, wie wir so sagen, dass wir sagen, ja, das ist einfach so und man nimmt einfach mit, was man so mitnehmen kann im Leben. Das Leben ist nämlich auch schon ganz schön teuer, sagen wir, ja, so. Oder hat es etwas damit zu tun, dass wir uns in diesem Punkt vor Gott verunreinigen können? Dass ein Flecken, ein Runzel auf unser Kleid der Gerechtigkeit fällt. Ich möchte das zweite Beispiel anführen. Das ist auch schon länger her. Da wurde ich irgendwie so im Gespräch mehr so konfrontiert. Da hat man gesagt, so zwei Personen, die sich beide eigentlich Kinder Gottes nennen, kommen irgendwie nicht so miteinander aus. Und ich wollte mich da auch nicht so in die Tiefe begeben. Man hat nur gesagt, so die Sache, die liegt schon so lange her. Das war noch in Russland gewesen und aber irgendwie sind die beiden sich nicht ganz grün. Seht, was sagt uns dieser Fall? Er sagt, es ist eine Sache vorgefallen. Dinge in unserem Leben, die können vorfallen, wenn wir nicht wachen und beten, wie Gott das Wort sagt. Ja? Aber die Frage ist immer, wie gehen wir mit diesen Dingen um, Geschwister? Die einen spielen vielleicht auf Zeit und sagen, das war vielleicht nichts Schlimmes gewesen und der andere, der soll sich mal nicht so anstellen, der soll nicht so empfindlich sein, was da war, das ist eine Kleinigkeit. Und der andere ist tief verletzt, ist einfach tief verletzt in seinem Inneren. Aber beide leben so miteinander und die Frage ist hier ein Flecken, ist hier ein Runzeln auf dem Kleid der Gerechtigkeit oder ist es eben nicht? Ein anderer Fall ist, wo auch zwei Personen, die beide bekennen, Kinder Gottes zu sein, auch wohl etwas miteinander hatten und jetzt ist die eine Person verstorben. Und dann hat man so gehört von einer anderen Person, Mensch, es ist so schade, dass die Person, die jetzt noch am Leben ist, dass die diese Sache nicht in Ordnung gebracht hat. Jetzt ist es zu spät. Die Person, die ist verstorben, die Gelegenheit sozusagen, mit dieser Person ins Reine zu kommen, die ist verpasst, die ist vorbei. Deswegen wisst ihr, Geschwister, solche Aussagen, die mich ganz, ganz tief treffen, sind es Kleinigkeiten? Können wir mit diesen Sachen einfach so rumspielen oder wie schaut es danach aus? Mit Sicherheit können wir sagen, Gott kann auch durch solche Fälle, zu Herzen noch reden. Und vielleicht wird die Person jetzt auch eingedenk und bringt die Sache in Ordnung auch mit Gott. Und wenn sie es aufrichtig meint, dann wird Gott auch dieser Person wieder gnädig sein. Aber wisst ihr, warum muss diese bittere Wurzel eigentlich, und ich bin mir überzeugt, bis zum Ende des Lebens in dieser Person sein, dass sie sagt, ich habe diese Chance verpasst, sich mit dieser Person zu versöhnen. Lasst uns bitte Offenbarung 21, Vers 27 lesen. Offenbarung 21, Vers 27. Hier geht es um das heilige Jerusalem, um die heilige Stadt, und es heißt hier so: Und es wird in sie nichts Unreines oder mit Gräuel und Lüge ausübt hineinkommen, sondern nur die, die im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben sind. Geschwister, in diese Stadt wird kein Unreiner hineinkommen. Und wisst ihr, vielleicht können wir vor Menschen die eine Sache irgendwie zudecken, vertuschen, wie auch immer. Ja, wir können, wie auch immer, vielleicht unsere Aufgaben, vielleicht noch bestimmte Aufgaben in der Gemeinde auch übernehmen, vielleicht vor Menschen etwas gelten, ja, dass wir, ja, Menschen sagen, du bist ein Kind Gottes. Aber die Frage ist immer, wie beurteilt Gott unseren Zustand? Mir ist noch ein Gedanke so groß geworden, den möchte ich uns noch ganz kurz teilen, der ist aus dem Alten Testament, aber er bringt uns so tiefe Wahrheiten auch hervor. 5. Mose 23, Vers 13. 5. Mose 23, Vers 13. Da heißt es so: Und du sollst draußen vor dem Lager einen Ort haben, wohin du zur Notdurft hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel bei deinem Gerät haben, und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben und sollst damit zuscharren, was von dir gegangen ist. Denn der Herr, dein Gott, geht mitten durch dein Lager, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Darum soll dein Lager heilig sein, dass er nichts Anstößiges bei dir sieht und sich von dir abwendet. Dieser letzte Vers, Geschwister, ist mir besonders zu Herzen gegangen. Wir sagen, dass unser Gott unwandelbar ist. Er war gestern, er ist heute und er ist in alle Ewigkeit. Aber Gott ändert sich von seinen Eigenschaften nicht. Seht, und wenn Gott es sehr ernst genommen hat und sozusagen auf das äußere Lager, auf das Zusammenleben, ja, nur so sehr Acht genommen hat, und ich meine, eine Notdurft, das ist ja einem jeden von uns vertraut, ja, was völlig normal ist, ja, aber nein, Gott sagt, ihr müsst vor das Lager gehen, dass nichts etwas Unreines im Lager drin ist. Das ist auch ein Bild. Seht, und warum ist es so wichtig? Denn der Herr, dein Gott, geht mitten durch dein Lager. Das ist schon mal der erste Gedanke, der wichtig ist. Er geht durch das Lager, er sieht auf seine Heiligen, und jetzt ist wichtig, um dich zu retten, er möchte einen jeden einzelnen Menschen retten. Das ist sein Wille, das ist seine Absicht, jeden Einzelnen zu retten. Und dann der zweite Gedanke, und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Darum soll dein Lager heilig sein, dass nichts Anstößiges bei dir, er bei dir sieht und sich von dir abwendet. Und jetzt dieser Gedanke. Gottes Absicht ist, uns persönlich zu retten. Und Gottes Absicht ist, unsere Feinde vor uns dahin zu geben. Wenn wir rein sind. Wenn wir unrein sind, dann wendet sich Gott von uns ab. Und dann haben wir nicht, Geschwister, diesen starken Gott in unserem Rücken. Er geht uns nicht voran, und mir ist dieser Gedanke so groß geworden, wir trauern manchmal, wir klagen insofern manchmal, dass wir sagen, was ist es manchmal heutzutage für ein Christentum, das so schwach ist, das keine Kraft hat. Aber seht, Unreinheit trennt uns von Gott. Trennt uns persönlich, dass ich meine persönliche Errettung in ganz, ganz große Gefahr stelle. Ob mir Gott sozusagen noch einmal gnädig sein wird. Manche spielen anscheinend damit rum. Aber es ist auch wichtig, dass durch die Unreinheit haben wir nicht die Kraft, dem Feind zu begegnen. Und das ist die Erklärung meines Erachtens oder eine der Erklärungen für so viel Versagen. Für so viel Versagen auch in unserer Zeit. Geschwister, ich wünsche von ganzem Herzen, ich möchte hier etwas abkürzen, das Ganze, und möchte uns einerseits die Heiligkeit Gottes vor Augen führen und möchte aber so ganz zum Schluss sagen, aus eigener Kraft, Geschwister, werden wir es nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen. Wir brauchen hier Gottes Gnade. Und ich möchte einen Vers einfach zum Abschluss noch zur Ermutigung auch geben. Der steht im Brief des Judas, die letzten beiden Verse. Judas 1, Vers 24 und 25. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten und euch vor das Angesicht seiner Herrlichkeit untadelig mit Freuden stellen kann, dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Gott segne uns.